Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute zu einer ganz besonderen Folge. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Wir schreiben den 28. August. Es ist ein Datum, das sich sehr vielen Menschen in Rheinland-Pfalz buchstäblich ins Gedächtnis gebrannt hat. Denn vor genau 36 Jahren, am 28. August 1988, kam es zu einer der größten Katastrophen der Nachkriegsgeschichte, dem Flugtagunglück auf der US Airbase in Ramstein. 71 Menschen waren damals nach offiziellen Angaben ums Leben gekommen, etwa 1000 weitere erlitten teils schwerste Verletzungen oder Verbrennungen, unzählige weitere wurden durch die Ereignisse traumatisiert. Dieses Unglück schockierte die ganze Welt, die Bilder lösen auch heute noch Erschütterung aus und dieses Unglück hat einiges verändert, allen voran im Rettungswesen und in der Seelsorge. Eine Frau, die sich wie kaum jemand anderes mit der Katastrophe von Ramstein beschäftigt hat, ist Rebecca Singer. Sie ist Redakteurin und Leiterin Content Development bei der Rheinpfalz und hat nach über einem Jahr der Recherche einen mehrteiligen Podcast zum Ramstein-Unglück veröffentlicht, der auch gleich mit einem großen Journalistenpreis ausgezeichnet wurde. Wie die Recherchearbeit ausgesehen hat, welche Hürden es dabei gab, welche bewegenden Zeitzeugen sie getroffen und interviewt hat und was die ganzen Gespräche mit ihr persönlich gemacht haben, das erzählt sie uns jetzt selbst. Hallo Rebecca, schön, dass du hier bist.
Hallo, ja, ich freue mich auch total und bin super gespannt, auf das ganze Thema jetzt nochmal drüber zu sprechen.
Ich auch. Also wirklich, du hast schon im Vorgespräch einiges vorweggegriffen. Das wird definitiv ein sehr emotionales Gespräch heute. Als jemand, der sich so intensiv mit dem Flugtagunglück von Ramstein beschäftigt hat wie du, was macht denn dieser 28. August jedes Jahr mit dir? Was löst dieser Tag in dir aus?
Ja, es waren ja noch nicht so viele 28. Augusts quasi seither und klar, ich denke da natürlich dran. Also ich habe ja auch mit Betroffenen gesprochen und mit allen möglichen. Mich hat es extrem bewegt und immer, wenn ich halt dran denke, dann ja berührt mich das auch jetzt 2 Jahre später noch total. Und wenn dann der Jahrestag ist, dann denke ich natürlich dran und denke auch an die Betroffenen, die von denen ich weiß, dass die jedes Jahr im August, August ist dann der schlimmste Monat für die. Und ich fühle da auch trotz allem noch total mit und denke mir dann, oje, jetzt ist es wieder ein bisschen hart für die. Aber wir haben auch schon dann Beiträge gepostet und nochmal erinnert. Und ich weiß auch, dass die sich dann freuen, wenn erinnert wird, wenn drüber gesprochen wird. Und das hilft ein bisschen.
Wie kam es denn zu dieser Idee, überhaupt einen Podcast zum Ramstein-Unglück zu machen?
Die Idee kam tatsächlich von meinem Chef, der Uwe Renners, stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Der hat selbst auch einen Podcast zu Kriminalität, also True Crime in der Pfalz. Und dadurch hatten wir, das ist ein ganz banaler Grund, wir hatten Podcast-Equipment und wir brauchten, oder die Idee war, wir machen mehr Podcasts und Storytelling-Podcasts waren oder sind ja auch immer noch einfach ein Ding und teilweise sehr erfolgreich. Und da wollten wir einfach schauen, ob wir das eben auch können. Und das Thema Ramstein war eigentlich relativ schnell klar, weil das so ein bewegendes und krasses Ereignis in der Pfalz ist und eins eigentlich der schlimmsten Unglücke auch in der deutschen Nachkriegsgeschichte und ausgerechnet hier bei uns im Verbreitungsgebiet von der Rheinpfalz. Und dann haben wir gesagt, das eignet sich halt perfekt dafür. Und es ist ja noch nicht so super lange her, also 30 Jahre, ein bisschen mehr inzwischen. Viele der Betroffenen leben noch, man kann mit ihnen sprechen und in 20, 30 Jahren ist es halt dann irgendwann zu spät.
Wie gut ihr das könnt, das habe ich eingangs erwähnt, du bist ausgezeichnet worden, sprechen wir auch gleich noch drüber. Lass uns aber erstmal vor allem die jüngeren Generationen abholen, die zwar wissen, da ist mal was Schlimmes passiert auf der Airbase, aber nicht genau wissen, was. Es hat früher auf der US Airbase Ramstein regelmäßig Flugtage gegeben, auf denen es dann auch immer Flugshows der Militärmaschinen gegeben hat. Und was an diesem 28. August 1988 passiert ist, dieses gigantische Unglück, da hören wir jetzt mal in deinen Podcast rein.
Die Flugshow begann gegen Mittag und sollte etwa 4 Stunden dauern. Piloten von 6 NATO-Geschwadern waren dabei. Höhepunkte der Show sollten die Vorführungen der Kunstflugstaffeln werden. Die Patrouille de France, die Asaste Portugal und die Frecce Tricolori aus Italien. Der krönende Abschluss, Frecce Tricolori, das heißt auf Deutsch dreifarbige Pfeile. In ihren Shows malen sie Figuren mit den Farben der italienischen Flagge an den Himmel. Grün, weiß und rot. Die Kunstflugstaffel galt damals als Liebling der italienischen Nation. Sie durften weder bei der jährlichen Militärparade noch beim Endspiel des nationalen Fußballpokals fehlen. Sie wurden Asse des Himmels oder Nachfahren des Icarus genannt. In den Augen vieler Italiener die perfekte Symbiose zwischen Hightech, Eleganz und ritterlichem Mut. Das hat schon die FAZ über die Staffel geschrieben. Die Piloten meisterten die schwierigsten Figuren. Sie flogen mit unter einem Meter Abstand von Flügelspitze zu Flügelspitze mit höchster Präzision und höchster Geschwindigkeit. Da muss jede Bewegung exakt passen und exakt getimt sein. Der Höhepunkt der Show in Rammstein sollte eine schwierige Figur werden, mit dem schicksalsträchtigen Namen »Das durchstoßene Herz«. Die Frecce Tricolori haben diese Figur bekannt gemacht, Il Carioide auf Italienisch. Es ist 15.44 Uhr in Rammstein. Die 10 Flugzeuge fliegen frontal auf das Publikum zu. Sie bilden eine Raute. Unten fliegt der sogenannte Solist Ivo Nutarelli mit seiner Pony 10. Die Raute teilt sich, 4 Flieger nach rechts, 5 nach links. Ihre Flugbahnen zeichnen ein Herz in den Himmel. Am unteren Ende des Herzens begegnen sich die Maschinen und fliegen eng aneinander vorbei. Der 10. Flieger, der Solist, fliegt in der gleichen Zeit ein Looping und stößt am Ende des Loopings in Richtung Publikum durch das gezeichnete Herz. Eigentlich passiert das kurz, nachdem die anderen Flieger die Stelle passiert haben. Doch am 28. August 1988 kommt Staffelführer Ivo Nutarelli, obwohl er die Figur vorher wieder und wieder perfekt geflogen ist, wenige Sekunden zu früh an und etwas zu tief. Er kollidiert zuerst mit der Pony 2 und kurz danach mit der Pony 1. Die beiden Flugzeuge können nicht mehr fliegen, sie stürzen ab, rutschen die Landebahn entlang. Doch die Pony 10, die auf die Zuschauermenge zugeflogen ist, fängt sofort an zu brennen. Sie explodiert noch in der Luft und der Feuerball trifft mitten in das Publikum.
Das ist das Ende der ersten Folge deines Podcasts, 2 Jahre danach. Was macht es mit dir, wenn du das hörst?
Also, man würde ja meinen, dass man sich irgendwie dran gewöhnt, aber tue ich nicht. Also, ich kriege immer noch Gänsehaut, auch beim drüber reden jetzt schon im Vorgespräch und auch eben, wenn ich mir das jetzt anhöre. Ich habe die Bilder vor Augen, ich habe ja dieses Video, das sind ja Originalaufnahmen von damals und ich habe das Video halt unzählige Male auch angeschaut, weil ich ja verschiedene Sachen rausfinden musste, mir das nochmal genau angucken musste, um auch zu sehen, was genau passiert ist und so. Ich habe sofort diese Bilder im Kopf und ich bin ein relativ empathischer Mensch und dadurch spüre ich relativ viel von den Emotionen von den Leuten und das ist schon sehr, es ist schon hart, auch immer noch auf jeden Fall.
Das ist auch ein sehr emotionaler Ton am Schluss gewesen. 71 Menschen sind damals ums Leben gekommen, 1000 und etwa weitere wurden verletzt. Dazu kommen dann unzählige Personen, die schwere Traumata erlitten haben. Du hast über 30 Jahre nach der Katastrophe viele Menschen gefunden, die dieses Unglück hautnah erlebt haben, hast es ja eben erwähnt. Welche Zeitzeugen hast du denn da in den Interviews gehabt? Gib mal einen Querschnitt.
Also es waren relativ viele, auf jeden Fall über 10, ich glaube so um die 15 rum. Menschen, mit denen ich gesprochen habe, aber das waren nicht alles Zeitzeugen. Also ich glaube, das Beeindruckendste, sage ich mal, war natürlich der Betroffene Roland Fuchs, der damals seine noch sehr junge Familie verloren hat, Frau und Tochter. Und aber auch andere Menschen, wie zum Beispiel Peter Fresch, der war damals als allererstes mit einem Hubschrauber dort. Der war Hubschrauber, also Rettungssanitäter mit einem Hubschrauber und der hatte damals die Info bekommen, da gibt's eine brandverletzte Person und er dachte, jemand hätte sich irgendwie beim Grillen verletzt oder so und ist da hingeflogen und hat dann eben erst das Ausmaß der Katastrophe gesehen und ist dort gelandet und hat eben dann jetzt 30 Jahre später erzählt, wie das war, was er gesehen hat, wie er die Leute triagieren musste quasi damals schon. Das war schon krass. Aber ich habe auch andere Gesprächspartner gehabt, die so ein bisschen so außenrum viel mit den Leuten zu tun hatten. Zum Beispiel die Jatzkos, also Sibylle und Hartmut Jatzko, die haben damals, vor allem sie hat diese Nachsorgegruppe ins Leben gerufen. Die war, wenn ich mich richtig erinnere, nicht mal dort selbst, sondern hat es erst später gesehen und dachte, ich muss da was machen, ich muss doch irgendwie helfen. Und hat dann eben eine Gruppe gegründet mit den Betroffenen. Spannenderweise habe ich auch mit ihrem Sohn gesprochen, der dann später die psychiatrische Abteilung im Kaiserslauterer Klinikum geleitet hat, der ganz, ganz viel auch selbst geforscht hat zu posttraumatischen Belastungsstörungen und auch selbst Rammstein-Opfer betreut und betreut hat. Und der konnte auch ganz, ganz viel dazu erzählen. Ansonsten hatte ich auch Politiker, die, also Bernhard Vogel, der halt damals Ministerpräsident war und mit auch Entscheider war, diese Flugshow auch zuzulassen zum Beispiel. Gerhard Baum, ehemaliger Innenminister, der als Rechtsanwalt Opfer später vertreten hat. Mhm. Einen aus dem, Florian Gerster heißt er, aus dem Untersuchungsausschuss damals, der die Katastrophe später analysiert hat. Dann habe ich mit einem Kollegen gesprochen, Wolfgang Pfeiffer, der damals berichtet hat. Der war da noch freier Mitarbeiter und vor Ort. Er ist dann quasi nochmal hingefahren. Er war nämlich eigentlich schon fertig und hat dann im Auto hinten eine riesige Rauchwolke gesehen und dachte, oh, ja.
Also hat dann so eigentlich so einen Spaßbeitrag machen wollen, wie toll die Flugschau war und dann Wahnsinn.
Genau, der hat auch erzählt und war dankenswerterweise im Podcast. Ah, genau, ich hatte noch einen Experten für Rettungswesen. Also der war selbst lange im Rettungswesen tätig, aber dann an der Universität und forscht zu dem ganzen Thema und konnte ganz, ganz viel darüber erzählen, wie viel sich verändert hat seit Rammstein. Also es war ein Anfang von einer Entwicklung, wo sich ganz, ganz viel verbessert hat im Rettungswesen, auch durch unter anderem das Unglück.
Da würde ich gerne gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Was hat dich denn oder welche Zitate haben dich denn da bei den Zeitzeugen am meisten bewegt?
Also es gibt ein Zitat, das habe ich quasi, seit ich diesen Podcast gemacht habe, als Ohrwurm. Das klingt komisch, aber ich denke da komplett random einfach manchmal dran und habe so wirklich die Stimme im Kopf. Und zwar ist es von Bernhard Vogel, ausgerechnet von einem Politiker eigentlich. Der hat am Ende dann erzählt, er ist am Abend des Unglückstags, ist er nochmal über den Parkplatz gelaufen. Und das war so zu einem Moment, da war quasi alles schon vorbei. Er hatte seine Pressegespräche fertig und so und ist dann über diesen halbleeren Parkplatz, es war ganz ruhig und es standen halt noch jede Menge Autos darum. Und er hat dann in so einem sehr beeindruckenden Tonfall gesagt, und da standen sie, die Autos der Toten, die Autos der Verletzten. Und diese vier Wörter, die habe ich so im Kopf, die haben sich irgendwie eingebrannt, weil ich mir das so gut vorstellen kann. Irgendwie, ich finde, das ist für mich so beeindruckend, weil es gibt dieses ganz Schlimme, so die verbrannten Menschen. Die vergesse ich natürlich auch nie, die Bilder von denen, aber dieses Symbolische, da stehen Autos, deren Besitzer nie wieder zurückkommen werden. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wirklich, weil wer hat die ja weggeräumt? Wie lange standen die da? Mhm. Ja, also irgendwie dieses Zitat vergesse ich nicht, keine Ahnung, ich kann es nicht wirklich erklären.
Und das Gespräch mit Roland Fuchs, der seine junge Familie verloren hat, also das stelle ich mir auch als Familienvater wahnsinnig schwierig vor?
Natürlich genauso schlimm, wenn nicht eigentlich noch viel krasser ist. Nur weil mir das eine Zitat natürlich am meisten irgendwie im Kopf geblieben ist, war gerade das Gespräch mit Roland Fuchs schon beeindruckend in einem besonderen Sinne natürlich. Auch beeindruckend insofern, dass er inzwischen sehr ruhig darüber sprechen kann und sehr gefasst und auch sehr analytisch. Also ich meine, der lebt damit ja schon total lange und hat, glaube ich, jeden Gedanken, den man dazu haben kann, schon gedacht. Und ist ein super netter Mann. Ich habe ein sehr, sehr langes Vorgespräch mit ihm geführt. Ich glaube, ich war 3 Stunden da und er hat was gekocht. Das war total lieb auch von ihm. Und dass er sich da auch so viele Jahre später noch so viel Zeit genommen hat, das war wirklich toll. Und wir hatten ein Gespräch, das werde ich auch niemals vergessen. Er war ja quasi auf der Klippe zum Tod. Er war selbst schwer verletzt. Er war dort bewusstlos, ist dann irgendwie mit dem Hubschrauber hin und her transportiert worden und so und hat ganz, ganz schwere Verbrennungen gehabt. Und gleichzeitig hatte er noch dieses Leid. Also er wusste das lange nicht. Die Ärzte haben gesagt, die Tochter lebt, alles ist gut und so. Aber er hat mir erzählt, er hat es damals schon nicht geglaubt. Aber irgendwann hat er es natürlich erfahren, dass seine kleine Tochter gestorben ist und auch die Frau. Und das noch zusätzlich zu den körperlichen Leiden. Das ist einfach krass, sowas durchzustehen und davon zu erzählen und auch so von diesem Nahtoderlebnis, wie sich das angefühlt hat, was er da gefühlt und gesehen hat, das war schon sehr spannend.
Und auch da können wir vielleicht gerade mal kurz in den Ton von ihm reinhören.
Wenn mir jemand sagen will, ich habe keine Schmerzen gehabt, dann kann ich sagen, ihr habt keine Ahnung.
Wie lange hat sie denn noch gelebt?
12 Tage.
12 Tage? Mhm.
Die ist genau an dem Tag gestorben, wo meine Frau beerdigt wurde. Am gleichen Tag ist die gestorben.
Und da redet er jetzt, sie hat keine Schmerzen gehabt, da redet er von seiner Tochter, die dann eben noch 12 Tage lang gelitten hat, während er selbst schwer verletzt war. Wie war das, wenn du einem Mann so in die Augen guckst, der das Schlimmste erlebt hat, was ein Mensch erleben kann und dir dann, also dir auch dieses Vertrauen ja schenkt, dir diese Geschichte jetzt wirklich zu erzählen, dich daran teilhaben zu lassen.
Also ich war auf jeden Fall erstmal total dankbar, dass er das überhaupt, also ja, wie du sagst, das Vertrauen hatte, mir das zu erzählen. Und gleichzeitig, das mein Vorteil in Anführungszeichen war, dass ich das ja alles schon wusste. Roland Fuchs hat eine Webseite und hat da ganz, ganz viel geschrieben, auch so für sich einfach, um es zu verarbeiten. Und ich hatte das alles schon gelesen. Und ich habe, als ich die Webseite gesehen habe, da war ich gerade im Büro und meine Kolleginnen saßen an so einem Dreieckstisch und die saßen da hinter ihren Bildschirmen und haben gelacht und gequatscht und so. Und ich habe mich ein bisschen vergraben und mir sind die Tränen gelaufen. Ich habe einfach nur gehofft, dass die das nicht sehen, weil ich nicht drüber reden wollte in dem Moment. Und das Gute war, ich habe quasi schon sehr viel darüber geweint gehabt und deswegen hat es mich in dem Moment, dann konnte ich das ein bisschen abstellen, weil ich mir halt selbst sagen musste die ganze Zeit, ich darf jetzt eigentlich nicht anfangen, irgendwie in Tränen auszubrechen, weil mein Leid hier ist ja nur, hör mir das an, mir geht's ja gut und das, was der erlebt hat, das wäre einfach unfair ihm gegenüber. So hat sich zumindest angefühlt und deswegen habe ich dann mich zusammengerissen und wollte und habe ihm einfach zugehört und ich glaube, das war genau das Richtige, hoffe ich mal. Habe ihm zugehört und habe versucht zu verstehen und das irgendwie nachzuvollziehen und dann die Fragen zu stellen und ihn möglichst wenig am Erzählen zu hindern. So, das war mein Plan und da hat er hat auch wirklich viel erzählt, auch die Aufnahmen. Ich glaube, die waren anderthalb Stunden lang, da musste ich auch viel schneiden, aber es war wirklich, wirklich spannend und toll, dass er das überhaupt erzählt hat.
Deswegen, also man hört dich jetzt oft hier so ein bisschen lachen oder kichern oder so, aber ich glaube, das ist, weil dich die Leute jetzt da draußen nicht sehen können. Ich sehe ja, wie dich das mitnimmt. Ich glaube, wenn du dich jetzt richtig da reinarbeiten würdest, dann würden hier wahrscheinlich auch Tränen fließen, schätze ich.
Absolut. Also wie gesagt, ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich nur darüber nachdenke. Und es ist jetzt ja auch schon 2 Jahre her. Ich habe heute Morgen in Vorbereitung auch nochmal ein paar Folgen reingehört und das Komische ist, ich höre ja mich selbst, wie ich was erzähle und kriege dann von meiner eigenen Stimme Gänsehaut und auch wirklich Tränen in den Augen, weil ich viel, ich will jetzt nicht sagen vergessen, ich weiß das alles noch, aber so ein bisschen verdrängt habe. Und jetzt da wieder dran erinnert zu werden, das macht schon was mit einem. Diese Recherche hat mich extrem bewegt. Ich glaube, mehr wie alles andere, was ich beruflich bisher gemacht habe.
Wie lange hatte ich das verfolgt, mitgenommen? Hast du irgendwie nachts mal wachgelegen, darüber nachgedacht? Wie war das danach?
Also man muss dazu sagen, ich habe ja ein Jahr lang daran gearbeitet. Das war schon richtig lange, weil ich ja nebenher auch noch einen Job hatte. Also ich habe noch andere Sachen gemacht, nicht nur den. Ich wurde jetzt nicht freigestellt dafür, zumindest nicht 100%. Und da war ich dann schon froh, als er veröffentlicht wurde. Also ich war dann einfach, ich wollte dann nichts mehr davon hören irgendwann. Und an den Abenden hat es mich schon auch oft verfolgt. Es war auch, als die zweite Folge dann veröffentlicht wurde, in der der Betroffene auch viel zu Wort kommt. Das ist auch eine, da habe ich noch mal eine extra Triggerwarnung vorne dran gestellt, weil ich glaube, die ist nicht ganz ohne, die anzuhören. Ich habe gestandene Herren weinen sehen, als sie es angehört haben. Nachdem die veröffentlicht wurde, hat mein Freund sich bei mir entschuldigt und hat gesagt, oh, ich wusste schon, was du da durchmachst, aber nicht, dass es so, also irgendwie hat er sich nicht vorstellen können, wie das ist und war dann so, boah, krass, ey, mir war schon klar, dass das was Schlimmes ist, aber krass, vielleicht hätte ich doch noch mal mehr irgendwie da sein sollen. Ich war so, nee, alles gut, wir haben schon viel drüber geredet, alles cool, aber man hat mir, glaube ich, auch schon abends angemerkt.
Aber wie hast du dich dann da freimachen von können oder wie hast du abschalten können? Also beispielsweise mit dem Freund reden, was gibt's heute Abend zu essen oder für die Rheinpfalz dann über, keine Ahnung, Alpaka-Babys in einem Tierpark zu berichten, wenn man gerade noch über das Rammstein-Unglück berichtet hatte.
Ja, ist nicht so einfach, ne? Also das Gute war, ich habe damals nicht im Tagesgeschäft geschrieben, sondern ich war im CVD, also Chef vom Dienstbüro. Waren mehr organisatorische Tätigkeiten, die sind ganz gut ablenkend, kann man eigentlich sagen. Ich habe Leserbriefe bearbeitet. Das war eigentlich eine ganz gute Ablenkung, würde ich sagen. Und ansonsten, ja, ich habe trotzdem viel drüber nachgedacht. Also ich habe jetzt nicht versucht, aktiv das zu verdrängen in der Zeit, sondern das war halt auch da. Also es war auch okay. Ich habe das schon, es war okay.
Okay. 2 Geschichten aus Rammstein, die betreffen dich ja mehr oder weniger direkt. Zum einen waren deine Eltern am Tag des Unglücks tatsächlich in Rammstein.
Ja, das stimmt. Ich habe auch mal überlegt gehabt, ob ich das im Podcast eigentlich erwähnen soll oder nicht. Ich habe es mal nicht gemacht, weil ich wollte es nicht, es ging ja nicht um mich, sondern es ging um andere Leute. Und deswegen dachte ich, ich lasse das mal raus. Aber ich habe so Easter Egg-mäßig meinen Papa erwähnt, indem ich einen Mann aus dem Schwarzwald zitiert habe. Weil die beiden waren, meine Eltern waren damals mit einer Busreise, die aus dem Schwarzwald in die Pfalz organisiert wurde dort. Und mein Papa ist ein großer Flugzeugfan und hat meine Mama überredet, hinzugehen. Und sie waren dann dort. Und die haben, als ich klein war, jetzt gar nicht so viel davon erzählt irgendwie. Also ich wusste schon, dass die da waren, aber so richtig groß drüber geredet haben wir nie. Aber jetzt natürlich mit dem Podcast haben wir dann doch wieder mehr drüber gesprochen. Und da haben die dann auch echt spannende Sachen erzählt. Also was mich am meisten beeindruckt hat, war die Geschichte, dass sie sagen, sie haben keine Erinnerung an Geräusche von dem Unglück selbst. Also sie standen da, dann sind diese Jets ineinander gekracht in einer krassen Explosion und es muss ja wahnsinnig laut gewesen sein, aber in ihrer Erinnerung ist einfach kein Ton mehr mit drin. Das finde ich krass, was der Körper da macht oder die Erinnerung da irgendwie filtert. Also ja.
Vielleicht auch so eine Art Schutzmechanismus vom Gehirn.
Ich glaube auch, ja.
Und dann die andere Geschichte ist, den Mann, den wir eben gehört haben, der am Ende des O-Tons der ersten Folge Tanja Tanja ruft, den kennst du nicht direkt, aber du kennst seinen Sohn.
Ja, auch nicht ganz direkt, aber es ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Und zwar haben wir den Trailer geschnitten für den Podcast. Und der Trailer beinhaltet auch genau diese Stelle mit den Originalaufnahmen. Und mein Chef, den ich vorhin erwähnt habe, Uwe Renners, der war auf einer Führungskräftetagung, als der Trailer fertig wurde. Und ich habe ihm geschickt, so, hey, hör mal an, er ist fertig und so. Und er fand ihn toll und hat dann gleich natürlich den Kollegen gezeigt, hey, hier, der Trailer ist da und hört mal rein. Und Danny Wendel, der Chef der Personalabteilung, der war auch da und dem hat er das gezeigt, er hat sich das angehört und dem ist die sämtliche Farbe aus dem Gesicht gewichen, hat Uwe dann erzählt und hat ihn nur angeguckt und hat gesagt, das war mein Vater, der da geredet hat. Der hat meine Schwester gesucht. Und Uwe war dann in dem Moment auch ein bisschen geschockt und hat dann gefragt, ja, okay, was machen wir jetzt und so, aber die Auflösung ist zum Glück erleichternd gewesen, weil die alle überlebt haben und es war alles gut und es war dann auch in Ordnung für alle Beteiligten, dass wir das Material benutzen. Aber es ist schon krass, wie eng verwoben das ist. Generell, ich wohne ja seit 7 Jahren in der Pfalz und als ich dieses Projekt angefangen habe, wirklich jeder, dem ich das erzählt habe, jeder hat irgendeine Geschichte dazu. Jeder kann sagen, ah ja, da war meine Oma, da war mein Vater, mein Nachbar war auch da, der hat mit dem Arbeitskollegen von der Tante, dem Hund oder so irgendwas gemacht. Und das waren, also jeder kann da irgendwie einen Bezug zu nehmen.
Und selbst wenn jemand nicht jemanden kennt, der dort war, weiß jeder, was er an diesem Tag gemacht hat.
Ja, ein bisschen wie 9/11,
genau.
Wo jeder weiß, wo er in dem Moment saß, als das dann in den Nachrichten kam.
Genau.
Also es ist schon für die Pfalz wahnsinnig bewegend.
Hat sich wahnsinnig eingebrannt, ja.
Absolut.
Jetzt gab es damals große Kritik an den Rettungsmaßnahmen nach dem Unglück. Ärzte, Sanitäter, Betroffene sagten im Anschluss, die Rettung sei mangelhaft organisiert gewesen. Das US-Militär habe deutsche Kräfte nicht sofort auf dem Flugplatz gelassen. Die Erstversorgung, Transport, Verteilung der Verletzten sei desaströs gewesen. Teilweise ist es an Kanülen gescheitert, die zwischen den deutschen und den amerikanischen Rettungskräften nicht kompatibel waren. Was hast du darüber erfahren, über diese Vorwürfe beziehungsweise die Kritik an der Rettung?
Ziemlich viel. Also ich wollte bei dem Podcast nicht nur erzählen, wie schlimm alles war. Es war alles schlimm, das wollte ich auch erzählen. Aber ich wollte auch irgendwie so einen Spin haben, so was machen wir jetzt eigentlich damit? Bringt uns das auch irgendwas? Und ja, da konnte man ganz viel über Rettungswesen sprechen, weil das so eine Art von Startpunkt war für viele Entwicklungen, die halt inzwischen passiert sind. Und dazu gehört einerseits diese deutsch-amerikanische Zusammenarbeit auch. Also da wurde ganz viel, das jetzt inzwischen gemeinsam geübt wird, dass man Konzepte aufstellt, wie man zusammenarbeitet, wenn was Schlimmes passiert. Aber auch das Thema Triage zum Beispiel, das war ja jetzt in der Corona-Zeit auch wieder ein Thema, wo es dann hieß, ah ja, das ist jetzt irgendwie ganz neu. Aber das war damals eigentlich neu. Also das hat mir dieser Herr Wresch auch erzählt, mit dem ich ja gesprochen habe, den habe ich vorhin schon erwähnt.
Lass uns da kurz reingrätschen, die Triage, weil viele vielleicht das auch nicht wissen, was das ist. Also was hat dir der Kollege erzählt? Was hat er mit Verletzten gemacht? Was ist diese Triage?
Genau.
Also du hast vorhin im Vorgespräch einen Papa mit seinem Kind erwähnt. Vielleicht kannst du die Geschichte erzählen.
Genau, Triage heißt ja eigentlich, dass man auswählen muss, um wen man sich kümmert und um wen man sich eben noch nicht oder nicht mehr kümmert. Und das hat er auch total eindrücklich geschildert mit einer Geschichte, die mir auch total in Erinnerung geblieben ist. Und zwar ist der Hans-Peter Wresch da gelandet. Auch das war übrigens schon schwierig, weil die Leute da rumgelaufen sind. Man hat ewig gebraucht, bis die mal weg waren, weil die halt alle nur diesen Hubschrauber gesehen haben und gedacht haben, Rettung, wir müssen dahin. Und irgendwie hat das dann geschafft zu landen. Und dann sind die auf ihn zugestürmt. Er musste irgendwie erstmal verhindern, dass sie in einen noch laufenden Rotor, gerade in den Heckrotor reinlaufen. Hat es auch geschafft zum Glück. Und da war sehr eindrücklich der Vater mit einem Kind auf dem Arm. Das Kind hatte ganz schlimme Verbrennungen am Arm und hat geschrien und geweint. Aber es waren halt nur schlimme Verbrennungen. Der Arzt hat sich das angeguckt und wusste sofort, das Kind wird überleben. Das ist jetzt schlimm für das Kind, aber er musste es nicht unbedingt sofort behandeln. Und er hat dann erzählt, wie schlimm das für ihn war, diesen Vater mit dem weinenden Kind. Der Vater war natürlich verständlicherweise verzweifelt, weil das Kind, dem ging's schlecht und er wollte halt Hilfe, aber er musste den ablehnen, weil es halt andere Leute gab, denen es in dem Moment, bei denen es in dem Moment halt viel wichtiger war, die zuerst zu behandeln, sonst sterben die. Und das ist dieses Thema Triage, dass man eben sagt, okay, diese Menschen werden das auch jetzt noch eine Weile schaffen. Diese Menschen muss ich sofort behandeln und es gab auch Menschen, die hat er sich angeguckt und wusste, die werden das nicht überleben. Und das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, dann zu sagen, okay, euch lasse ich liegen.
Und da gab es ja diesen Side-Fact, dass die Leute, wo er wusste, also nicht nur er, sondern wo die Rettungskräfte wussten, das wird nichts, die haben da noch was zu trinken bekommen tatsächlich an diesem heißen Tag im August. Ich weiß jetzt nicht, warum medizinisch das nicht der Fall war, aber die überlebt haben, das habe ich auch in dem Film, über den wir später noch sprechen, gesehen, die haben nichts zu trinken bekommen, wegen Kerosin im Körper, wegen Kerosin in der Speiseröhre, Magen, Lunge, wo auch immer. Jedenfalls wurden die dann nicht behandelt und das hast du ja auch bestätigt bekommen. Dass
genau, ja, das hat der Arzt auch erzählt, dass es so, ich weiß auch nicht mehr so ganz genau, deswegen ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen, aber es gab diesen Faktor, dass man den einen eben was zu trinken gegeben hat und den anderen nicht. Und auch das stelle ich mir irgendwie schlimm vor, wenn man dann weiß, hier, trink noch was, um deine Schmerzen jetzt vor dem Tod halt noch zu lindern. Und stimmt, das ist vielleicht auch noch was, was ich erzählen kann, weil mich das auch so krass beeindruckt hat. Peter Wresch hat erzählt, diese Brandverletzten sind eine besondere Art von Verletzten, weil die haben keine Schmerzen, weil wenn die ganze Haut verbrannt ist, dann sind die Nervenenden verbrannt und dann spüren die das ja gar nicht. Und dann sind die verletzt, haben die übelsten Verbrennungen, aber merken es nicht und laufen rum, als ob alles gut wäre und kommen zu dir und reden mit dir. Aber du weißt, weil Brandverletzungen, da verlieren die viel zu viel Flüssigkeit, viel zu viel alles und du kannst die nicht mehr retten. Aber die stehen neben dir wie so, als ob sie jetzt irgendwie beim Frühstück sitzen würden, weil die das gar nicht merken. Und das muss auch so krass gewesen sein.
Was hast du von diesen Problemen mit dem US-Militär erfahren, dass die Rettungskräfte erstmal nicht zum Flugplatz kommen durften? Also wir kennen es heute, wenn man an der Airbase ist, weil man da braucht man nur in der Nähe sein und man wird kontrolliert. Aus natürlich Sicherheitsgründen, die nach 9/11 natürlich nur zu vertreten sind. Aber was hast du da erfahren? Gab es wirklich so große Probleme?
Ja, das hatte aber tatsächlich damals noch ein bisschen andere Gründe. Zum Beispiel, es war, glaube ich, das komplette Rettungskonzept, das einfach nicht so richtig ausgearbeitet, noch nicht so richtig vorhanden war, weil der eine Punkt war, es waren vor Ort einfach zu wenig Rettungskräfte. Das wurde auch später vorgeworfen, dass man gesagt hat, also das war der Vorwurf, die Leute haben zu wenig Rettungswägen hingestellt, damit es nicht so gefährlich aussieht. Weil wenn ganz viel Rettungspersonal da ist, dann wirkt es ja wie eine gefährliche Veranstaltung. Aber es ist ja alles überhaupt nicht gefährlich. Und deswegen hat man so wenig hingestellt. Das ist der eine Vorwurf. Deswegen waren einfach wenige vor Ort. Und dann gab es natürlich es war ja ziemlich am Ende der Show, da waren schon viele auf dem Weg. Und diese Zufahrtsstraße war halt dann verstopft. Und dadurch, das war ein Problem. Und dann musste erstmal die Polizei den Verkehr regeln, bevor wirklich auch Rettungsfahrzeuge kommen konnten. Und das nächste war, der Funk war ja irgendwie auch ausgefallen. Und damit hatten die dann auch ein Problem, aus der Luft eben Rettungskräfte kommen zu lassen. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, der Rettungshubschrauber dachte erstmal, es gab die Info, die die hatten, war eine brandverletzte Person. Und dann schicken die halt einen Hubschrauber, aber halt nicht 20, was sie gebraucht hätten oder mehr. Und das war so die Ausgangslage und das hat halt zu total abgefahrenen Sachen geführt. Es gibt zum Beispiel die Geschichte von so einem Bus, es war ein alter Militärbus oder ein Schulbus oder auf jeden Fall ein Bus, in dem es keine Rettungs- oder keine medizinischen Dinge gab, um die Leute jetzt irgendwie zu versorgen. Aber der wurde mit Verletzten einfach vollgemacht und ins nächste Krankenhaus gefahren. Jetzt ist es aber so, dass so Krankenhäuser auch nicht auf so eine Menge von so schlimm verletzten Leuten irgendwie auch vorbereitet sind. Also die meisten haben vielleicht 1 bis 5 so Intensivplätze, manche vielleicht ein paar mehr, aber da sind ja teilweise dann in so einem Bus sind halt 40 übelst schwer verletzte Menschen, die dann an irgendein Krankenhaus gebracht werden. Und so kam es zum Beispiel, dass ein Fahrer war halt ein Amerikaner, der war nicht ortskundig, der wurde aber einfach mal in blindem Aktionismus losgeschickt und der ist dann, der hat sich verfahren, der hat das Krankenhaus nicht gefunden, der ist irgendwie ewig, kann die Zeit nicht mehr sagen, aber mehrere Stunden in der Gegend rumgefahren. Das waren halt für die Menschen wertvolle Stunden. Manche hätten halt überleben können, haben es aber nicht.
Also der ist dann angekommen am Krankenhaus irgendwann und die 40 Personen, die da eigentlich verletzt reingeschickt wurden, reingesetzt wurden, die haben es zum Teil nicht überlebt.
Ja, genau. Also ich weiß jetzt nicht, ob die dann schon verstorben waren, als sie ankamen oder ob sie dann halt eben, also auf jeden Fall waren die Überlebenschancen deutlich reduziert dadurch, dass eben diese wertvolle Zeit da verstrichen ist. Das ist auch überhaupt kein Vorwurf jetzt an den Fahrer oder so oder auch eigentlich an niemanden. Das ist ja das Schlimme an der Sache, dass man jetzt nicht sagen kann, der war schuld, sondern das war einfach diese Situation, die dazu geführt hat, und das ist einfach tragisch.
Aber die Schuldfrage, der hast du eine ganze Podcast-Folge gewidmet. Die heißt auch Schuld.
Ja.
Gibt es da eine Antwort drauf? Wer war schuld am Rammstein-Unglück? Wer war schuld daran, dass 71 Menschen gestorben, 1000 verletzt und unzählige traumatisiert wurden?
Nee, darauf gibt es tatsächlich keine eindeutige Antwort. Ist ja auch irgendwie klar. Also man könnte jetzt natürlich sagen, die Behörden, die das genehmigt haben, aber das ist ein bisschen zu kurz aus meiner Sicht gedacht, weil jede Veranstaltung birgt halt ein Risiko und es ist ja nicht nur, es sind ja auch nicht nur die, sondern es war ja auch der Pilot, dem eben dieser Fehler unterlaufen ist. Aber jetzt zu sagen, der Pilot ist schuld, finde ich auch komplett falsch. Es gibt aber auch zahlreiche Verschwörungstheorien und über die spreche ich auch in dieser Schuldfolge. Aber ich kann die halt auch alle nicht beweisen niemand kann die beweisen. Deswegen jetzt zu sagen, es ist alles eine große Verschwörung, halte ich auch ein bisschen für
wild. Lass uns da mal reingehen. Also was ist denn die Verschwörung? Was soll denn da passiert sein? Das hat mit einem Abschuss beziehungsweise mit einem Unfall, Flugunfall in Italien zu tun. Ne?
Genau. Das ist tatsächlich auch ein Gesprächspartner, den ich vorhin vergessen habe bei der Aufzählung, weil es eigentlich besonders spannend ist. Und zwar haben wir es geschafft mit dem Bruder von dem Solisten, man hat es vorhin ja gehört, es gab diesen Solo-Pilot, der dieses Looping geflogen ist und letztendlich eben kollidiert ist mit den anderen, der Ivo Notarelli hieß der. Und dessen Bruder Giancarlo Notarelli, der lebt in Rimini oder zumindest dort in der Nähe, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, auf jeden Fall habe ich den über Facebook angeschrieben, ob er nicht mit uns reden möchte, weil ich nämlich gesehen habe, dass er auch verschiedene Dinge schon zu dem Thema mal geschrieben hat und so und sich da irgendwie mit auseinandersetzt. Und meine ehemalige Kollegin, die Christine Kamm, die kann gut Italienisch. Ich kann kein Italienisch und ich habe sie dann gefragt, ob sie das Interview vielleicht führen kann, weil der Mann konnte, glaube ich, auch nicht so gut Englisch.
Also er hat sich sofort bereit erklärt?
Er hat sich tatsächlich relativ schnell bereit erklärt.
Wahnsinn.
Er hat geantwortet und war so, ja, klar. Und dann war aber die Frage, auf welcher Sprache machen wir das und wie und so. Und dann war der Zufall der, dass Christine in diesem Zeitraum nach Italien gefahren ist, in die Nähe, sowieso zufällig. Und da haben die sich getroffen. Da hat sie dort ein Interview mit ihm gemacht, auch ein schriftliches, das gibt's auch nachzulesen bei uns auf der Webseite. Aber sie haben auch was aufgenommen für den Podcast. Natürlich auf Italienisch, deswegen sind da nur Ausschnitte im Podcast zu hören in der 6. Folge. Und genau, also mit ihm haben wir darüber gesprochen. Und er hat sich unter anderem mit Theorien beschäftigt, was da der Hintergrund gewesen sein könnte. Wie gesagt, ich muss da auch immer im Konjunktiv bleiben, weil das einfach nichts davon ist bestätigt. Ne? Aber es gab 8 Jahre zuvor in Ustica, das ist, ich will auch wieder nichts falsch sagen, ich glaube 500 Kilometer entfernt, auf jeden Fall ist es ein gutes Stück weg, gab es einen Abschuss von einer Passagiermaschine, wenn ich mich richtig erinnere. Und der wurde lange, lange nicht aufgeklärt. Und ich muss jetzt gerade immer so ein bisschen überlegen, was genau diese Theorie war. Aber diese zwei oder mehrere Piloten von der Frecce Tricolori waren irgendwie unterwegs rund um diesen Moment des Abschusses und hätten eventuell was mitbekommen haben können. Es gibt ganze Bücher darüber, die dann versuchen, das aufzudröseln. Wo waren die genau? Hätten die wirklich was mitkriegen können? Wann sind die gestartet? Wann sind die wo gelandet? Und haben das irgendwie versucht nachzuvollziehen und so. Aber die Theorie ist quasi, dass die das irgendwie hätten mitkriegen können. Und dann gab es ein Verfahren vor irgendeinem Gericht. Und da hätten ein paar Monate nach Rammstein, hätte, ich glaube, es war sogar Ivo Notarelli, was aussagen sollen zu diesem alten Fall von Ustica. Und es sind mehrere Menschen gestorben rund um diese Zeit, die irgendwie was damit zu tun haben. Es gab wohl einen Motorradunfall, wo einer ums Leben gekommen ist. Und es gab auch noch ein paar andere mysteriöse Unfälle. Und die wurden eben alle in einem Zusammenhang gebracht, dass die eben was hätten aussagen können über diesen Abschuss, weil ganz lange nicht klar war, wer hat dieses Flugzeug abgeschossen und warum. Die Theorie war, dass es irgendwie verwechselt wurde mit einer Militärmaschine. Und genau, und kurz vor Rammstein, das ist der nächste Punkt, wurde die Blackbox gefunden, die lange nicht gefunden wurde, eben in dem italienischen Meer eben. Und genau, also da wurden eben Zusammenhänge hergestellt. Wer das genauer wissen will, müsste sich, glaube ich, die Folge anhören, bevor ich jetzt hier falsche Sachen sage. Damals hatte ich das ja recherchiert. Genau, aber das war wirklich sehr spannend, das mal zu analysieren.
Also dass Ivo Notarelli quasi jetzt bei der Flugshow in Rammstein bewusst
beseitigt werden
sollte, um eben in diesem Prozess wegen der abgeschossenen Passagiermaschine nicht mehr aussagen zu können.
Genau, ja, das ist gut, dass du das zusammenfasst, weil ja, das habe ich nicht gesagt. Natürlich, genau, das war das Ziel. Oder das war laut dieser Theorie eben das Ziel. Und da gibt's nämlich auch nochmal Überlegungen. Ich habe auch einen Experten tatsächlich getroffen und mit ihm darüber gesprochen, der sich mit Flugshows und Flug und so Kunstflug und so ganz gut auskennt und der halt so ein bisschen analysiert hat, hätte das wirklich gehen können? Also wie hätte man diese Maschine manipulieren müssen mit dem Ziel, diesen Mann umzubringen sozusagen? Das ist jetzt echt ein bisschen wild alles, aber da kam schon auch raus, dass es eigentlich fast nicht sein kann, weil der eine Punkt ist, wenn das jemand wirklich hätte machen wollen, warum bei einer Flugshow, warum nicht bei einer Übung oder so? Weil bei der Show ist doch klar, dass viel mehr Aufmerksamkeit erregt wird. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, es so zu manipulieren, dass er genau in dem Moment dann nicht trifft. Das ist so schwierig und so kompliziert, dass das eigentlich
auch... Dass es schon als Verschwörungstheorie bezeichnet wird.
Ja, wobei ich natürlich auch verstehen kann, dass Leute Antworten suchen.
Natürlich.
Wenn du einen Verlust hast und sagst, und du kannst ihn nicht wirklich greifen, nicht wirklich erklären, dass man dann überlegt, wer hätte ein Interesse am Tod oder so und dass man sich da alles Mögliche überlegt, das kann ich komplett verstehen.
Aber dann, wie du sagst, bei einer Flugshow, wo dann so viele Leute, die nichts damit zu tun haben, in Mitleidenschaft gezogen sind und werden, ist natürlich dann auch fraglich. Ja. Diejenigen, die Trost suchen, die jahrelang zu kämpfen haben, nicht nur mit der Trauer um ihren Verlust, sondern auch um Entschädigung. Da gab es jahrelang Streit, da gab es jahrelang irgendwelche Gerichtsprozesse. Warum hat das so lange gedauert? Was war das Problem?
Da gab es mehrere Probleme. Also ich habe ja mit Sibylle Jatzko viel gesprochen, die Betroffenen unterstützt hat, auch bei so Gerichtsprozessen und so weiter. Und die da geholfen hat, die hat mir da viel erzählen können. Und ein Problem war, wenn ich mich richtig erinnere, dass seelisches Leid damals noch nicht wirklich als Leid irgendwie anerkannt war, vor Gericht sozusagen. Und dafür haben viele Leute gekämpft, dass sich das ändert. Unter anderem übrigens auch der Gerhard Baum, der ehemalige deutsche Innenminister, der war ja auch Rechtsanwalt und er hat viele Opfer vor Gericht auch vertreten, auch die Bundesrepublik verklagt. Mit dem habe ich auch gesprochen im Podcast, ganz kurz in einem Telefonat. Der hat auch so ein bisschen erzählt und der sagt genau das, dass damals eben das seelische Leid noch nicht anerkannt war. Und ich meine, dass die Betroffenen auch relativ früh schon irgendwie so, die haben dann eine Art von Entschädigung bekommen, dafür aber auch irgendwie unterschrieben, dass sie nicht nochmal klagen. Und als sich dann irgendwann die Rechtslage geändert hat, war es für die natürlich schwierig, weil sie dann eben nicht nochmal irgendwie was, nochmal ihr Recht da irgendwie einfordern konnten. Und dafür haben unter anderem eben Gerhard Baum auch gekämpft. Also da war einfach die Rechtslage noch nicht so richtig da. Und das ist vielleicht auch was, was sich dann durch das Unglück verändert hat, dass darüber mehr gesprochen wurde. Auch die politische Aufarbeitung hat lange gedauert. Man kann sagen, dass Leute vielleicht auch nicht unbedingt wollten, dass da irgendwie das Image dann von der damaligen Regierung irgendwie dann schlechter wurde, wenn man dann sagt, ah ja, die hätten das vielleicht gar nicht erlauben dürfen oder so. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass die vielleicht nicht das höchste Interesse daran hatten, alles aufzuarbeiten. Mhm. Genau.
Aber es wurde ja einiges im Nachgang des Unglücks umgestellt. Also allein das Rettungswesen, wie gesagt, diese Kanüle, das habe ich bei der Recherche als sehr, sehr lapidar empfunden, dass sowas dann wirklich Probleme gibt beim Rettungsdienst. Schärfere Regeln beziehungsweise erst Verbote für Flugschauen. Und du hast es jetzt mehrfach angesprochen, Sibylle Jatzko, die ja quasi dann die Geburtsstunde vieler Kriseninterventions- und Seelsorgeteams eingeläutet hat. Also das seelische Leiden war vor Rammstein nicht da. Heute wird zu jedem größeren Unfall zum Glück ein Seelsorger, ein Kriseninterventionsteam gerufen. Also kann man Sibylle Jatzko eigentlich schon als Mutter der Krisenintervention bezeichnen?
Wahrscheinlich schon. Also auf jeden Fall als Pionierin in dem Thema, die ja damals unbedingt helfen wollte und dann das ja auch getan hat. Und auch die Gespräche mit ihr und mit ihrem Mann haben mich auch total nachhaltig beeindruckt und werde ich auch auf jeden Fall nie vergessen. Die sind mit so viel Engagement dabei und das schon seit so, so vielen Jahren. Und die haben auch nach Rammstein bei anderen Unglücken, wenn die immer auf der Welt irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht mehr, was es war, aber kurz danach gab es ein Unglück irgendwo auf der Welt und sie hat es im Fernsehen gesehen und hat gesagt, ja, da müssen wir hin. Müssen wir jetzt machen. Wir sind jetzt die Leute, die das machen. Und das finde ich irgendwie total beeindruckend, dass jemand sich dem so krass widmet. Und die hat auch viel durchgemacht dafür, weil, wie du ja auch jetzt nochmal gesagt hast, es gab es nicht und es war überhaupt nicht anerkannt. Und sie musste sehr, sehr viel dafür kämpfen, da helfen zu dürfen und überhaupt für die Leute da zu sein. Auch so Sachen wie den Gedenkstein oder so, dass die das... Das war einfach ein Anliegen für die Menschen, dass sie irgendwie einen Ort hatten zum Trauern und die wollten das gerne an der Unglücksstelle selbst. Das ging mit der Airbase nicht so richtig. Die haben dann mal einen Gedenkstein aufgestellt, die Airbase selbst, aber da konnten die Leute nicht einfach hin zum Trauern. Die mussten sich da immer anmelden, die mussten irgendwie, was weiß ich, die mussten halt erstmal überhaupt auf diese Airbase kommen. Dann haben sie irgendwie geschafft, ein Stück Land außerhalb zu kaufen oder zu pachten am Anfang nur. Da steht übrigens heute auch der Gedenkstein, da kann man hinfahren, das ist außerhalb. Da waren wir auch für die Reportage tatsächlich, kann ich gleich auch noch erzählen. Aber ich glaube, das hat Jahre gedauert, bis sie diesen Gedenkstein dahingestellt haben. Und auch das ist natürlich für die Opfer auch voll der Schlag ins Gesicht, wenn man sowas Schlimmes erlebt und dann um einen Gedenkstein kämpfen muss, muss man sich mal vorstellen.
Ohne Rammstein würde es wahrscheinlich die Krisenintervention und die Seelsorge, wie sie heute ist, vielleicht gar nicht geben.
Ja, auf jeden Fall nicht in dieser Form. Also die haben da schon wirklich viel Vorarbeit geleistet mit ihrer, die haben ja inzwischen eine Stiftung Katastrophennachsorge heißt sie, glaube ich, und sind da auch immer noch teilweise aktiv. Und auch spannend in dem Zusammenhang, ihr Sohn, der Alexander Jatzko, der kommt auch im Podcast vor. Der hat selbst als Arzt ganz viel geforscht zum Thema posttraumatische Belastungsstörung. Das ist nämlich auch ein Teil, wo Rammstein oder bei dem Rammstein geholfen hat, in Anführungszeichen, oder so ein Startschuss, sage ich jetzt mal, war für diese Erforschung von diesen Traumata. Also der hat da ganz, ganz viel rausgefunden und auch wie man die eben bekämpfen kann oder danach sich darum kümmern kann. Der Alexander Jatzko selbst ist auch... oder kümmert sich auch noch um einige von den Betroffenen und erzählt da auch ganz bewegend im Podcast.
Also ich kenne sehr viele Leute aus dem Rettungswesen, die von der Seelsorge profitieren, habe das selbst auch schon mal in Anspruch nehmen dürfen. Wenn du jetzt mit Sibylle Jatzko beziehungsweise mit der Familie sprichst und das alles so erzählt bekommen hast, nimmt man da auch persönlich was mit?
Tatsächlich ja, also das hat mir echt viel gebracht, auch im Nachhinein. Immer wenn irgendwas Schlimmes auch so im Umfeld passiert ist, was halt passiert, dann muss ich daran denken, weil ich da auch selbst voll viel gelernt habe, wie man eigentlich mit Betroffenen von Unglücken oder von Leid umgehen kann. Damals, das ist mir nämlich total in Erinnerung geblieben, haben die ja eben erzählt, dass bei den Betroffenen es teilweise im persönlichen Umfeld so war, die sind über die Straße gelaufen und Leute haben die Straßenseite gewechselt, wenn sie die gesehen haben, weil die anderen Leute so unsicher waren, wie sie damit umgehen sollen. Die waren selbst halt total erschlagen von diesem schrecklichen Leid und wussten, ah, der hat jemanden verloren oder dem geht's ganz schlecht. Keine Ahnung, was ich zu dem sagen soll, ich geh mal weg. Und da wäre ich selbst gar nicht drauf gekommen, dass sowas passieren kann. Aber klar, wenn man selbst überfordert ist, dann weicht man der Situation vielleicht eher aus und die Leute haben sich so abseits plötzlich gefühlt. Das hat auch der Betroffene, der Roland Fuchs, erzählt, dass Freunde, Familie teilweise die Leute dann gemieden hat und dann haben die sich ganz, ganz noch viel zusätzlich zu diesem Leid kam dann noch so eine Einsamkeit dazu. Und seit ich das weiß, denke ich mir immer, wenn ich jemanden habe mit Leid, denke ich so, okay, ich ich rufe dich an, ich will dir irgendwie schreiben, ich will irgendwie mit dir reden, weil ich denke so, oh Gott, die armen Menschen.
Ja, hast du da Tipps bekommen? Also können wir vielleicht als kleinen Tipp auch weitergeben. Hast du da Tipps bekommen, wenn du jetzt mitbekommst im Umfeld, da hat es einen Verlust gegeben. Beste Freundin, bester Freund, irgendjemand ist im engen Umfeld gestorben. Wie geht man mit so jemandem um?
Ja, genau. Das habe ich die nämlich auch gefragt und die haben Tipps gegeben. Und das ist der Tipp ist wirklich, sich nicht abzuwenden, so blöd es klingt, aber lieber nochmal was anzubieten und selbst wenn die Leute sich vielleicht zurückziehen und sagen, oh, ich kann das gerade nicht, trotzdem immer wieder anbieten und nicht irgendwie beleidigt sein, ah ja, der wollte ja nicht, dann melde ich mich nicht mehr, sondern immer wieder anbieten und am besten auch praktische Hilfe anbieten. Sowas wie, keine Ahnung, wenn jemand jetzt eine Beerdigung organisieren muss oder so, dass man dann sagt, hey, was kann ich dir abnehmen? Kann ich mich vielleicht mal kurz ums Kind kümmern? Kann ich für dich was einkaufen oder so? Und selbst wenn die Leute immer ablehnen, ich glaube, und auch das hat Hartmut Jatzko damals gesagt, das tut trotzdem gut, zu wissen, dass da Leute da sind, die helfen würden und dass man Hilfe annehmen könnte. Oder vielleicht auch einfach mal fragen, wie geht's denn? Oder sollen wir mal spazieren gehen, einfach was anbieten, vorbeikommen?
Ich glaube, das Problem für viele ist so der Türöffner. Also wenn mir jetzt eben besagte Person auf der Straße begegnet und ich möchte nicht die Straßenseite wechseln, was sage ich? Also wie fange ich so ein Gespräch an? Sage ich einfach nur mein Beileid oder schweige ich erstmal tot, rede übers Wetter?
So konkret hat er es jetzt nicht gesagt, aber ich meine mich zu erinnern, dass es eher nicht wegignorieren. Also einfach konkret fragen, auch was brauchst du? Man kann ja auch sagen, hey, ich habe das mitbekommen, ich weiß, wie es dir, was du durchmachst. Was brauchst du von mir? Kann ich dir irgendwas helfen oder so, dass man eben einfach konkret fragt, was würde dir gerade gut tun?
Hast du das seitdem mal gehabt? Also die Situation, dass du Helfende warst?
Nicht im ganz, ganz engen Umfeld, aber so ein bisschen erweiterter Freundeskreis tatsächlich ja. Und ich habe dann versucht, wirklich auch noch eine Nachricht mehr zu schreiben und zu sagen, hey, ich weiß, wo ich vielleicht früher gesagt hätte, so, ah ja, so gut kennen wir uns gar nicht, soll ich überhaupt, ich will ja nicht nerven oder so, habe ich dann eher gesagt, nee, ich schreibe jetzt nochmal und sage, komm.
Schön.
Und ich glaube, also ich gehe mal davon aus, dass es gut war, keine Ahnung. Ich finde sowas auch echt immer schwierig, deswegen war ich da auch total dankbar, dass ich das so ein bisschen erfahren durfte und ich glaube, wir reden auch im Podcast drüber. Also wer sich dafür interessiert, kann sich das auch da nochmal anhören.
Natürlich, da werden wir nochmal drauf hinweisen. Also den Podcast jetzt schon mal vorab könnt ihr in den Shownotes finden, haben wir euch da verlinkt. Bei all deinen Recherchen, was die Maßnahmen nach dem Unglück waren, Gedankenszenario, das hoffentlich niemals eintreten wird, aber wenn ein solches Unglück nochmal passieren würde, in Rammstein mit der gleichen Opferzahl, also exakt identische Bedingungen, könnten wir heute besser mit so einer Katastrophenlage umgehen?
Also bei diesem hypothetischen Szenario auf jeden Fall ja, weil eben viel gelernt wurde aus dem Unglück. Ich habe ja auch mit diesem Wissenschaftler gesprochen, der sich mit den Themen auseinandergesetzt hat und der hat das schon auch bestätigt, dass man heute einfach ganz andere Konzepte hat. Allein das Thema Triage ist schon so weit, viel weiter ausgearbeitet. Es gibt inzwischen in jedem Rettungsfahrzeug so Karten, die dann den Leuten wirklich so umgehängt werden, wo dann drauf, also mit Farbmarkierungen und so. Und es ist zwar Bürokratie, was oft Leute nervt, aber jedes größere Event braucht ein Rettungskonzept, was wirklich auch angemessen oder hoffentlich angemessen viele Rettungsfahrzeuge und Helfer und so beinhaltet. Also ich glaube, allein dadurch wäre es schon weniger schlimm. Und wenn du jetzt gerade sagst, ja, das gleiche Szenario in Rammstein und so, die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit, habe ich ja auch vorhin erwähnt, hat sich verbessert. Haben wir im Podcast übrigens da haben wir den O-Ton auch von dem Pressesprecher von der Airbase damals. Wir wollten nämlich eigentlich dorthin, aber wir konnten nicht, weil erst war Afghanistan und dann Ukraine und haben sie uns nicht auf die Airbase gelassen. Dieser Pressesprecher hat es auch nochmal betont, wie viel sich dadurch so angestoßen da in der Zusammenarbeit verändert hat. Gibt's viel Übungen und so, deswegen, damit könnten wir besser umgehen und übrigens könnte das gar nicht mehr passieren, weil es ja gar keine solchen Flugshows in Rammstein mehr gibt.
Jetzt ist im Oktober 2022 im ersten der Film Rammstein, das durchstoßene Herz, so wie die Flugfigur damals gehießen hat, gesendet worden, der quasi deine Recherchen nochmal zum Leben erweckt hat und verbildlicht hat. Wie fandest du den Film? Was hat er mit dir gemacht?
Der Film wurde ja, die Premiere des Films war ja hier in Ludwigshafen beim Festival
des deutschen Films, genau.
Ich war damals dort, ganz viele von den Protagonisten waren nämlich auch da und ich dachte, es ist doch irgendwie nett, wenn ich die da wieder treffe, weil es waren natürlich die ähnlichen Leute, die hinter den Kulissen dabei waren. Und es war auch schön, die dort, also schön ist immer bei dem Thema ein bisschen wild, aber war trotzdem schön, die wieder zu sehen und kurz zu quatschen. Und ich fand eigentlich, das eine ganz gute Ergänzung, sage ich mal in Anführungszeichen, weil bei meinem Podcast, der ist ja, das sind 7 Teile mit jeweils 40 Minuten, das ist total ausführlich und sehr, da sind einfach sehr, sehr viele Informationen. Es ist auch sehr emotional, keine Frage, weil die Zeitzeugen dabei sind. Aber beim Film, es ist ja ein Spielfilm und da werden Emotionen natürlich nochmal ganz anders und man kann sich ganz anders reinversetzen, weil man ja bei der Familie wirklich mit dabei ist, die vor Ort ist und das so richtig mitbekommt und mitfühlen kann. Also es ist nichts für schwache Nerven auf jeden Fall. Ich bin vielleicht aber auch nah am Wasser gebaut. Ich kann sagen, ich saß in diesem Ding und habe natürlich geweint. Das macht schon was mit einem. Ja.
Also ich habe auf der Couch gesessen und habe Rotz und Wasser geheult als gestandener Kerl.
Ja,
also
ich glaube, das ist auch nichts, wofür man sich schämen muss. Nee, wirklich.
Das ist ganz, ganz, also toller Film, kann ich auch nur empfehlen, neben deinem Podcast. Ganz kurz ein Wort zur Band Rammstein, über die wir im Vorgespräch noch gesprochen haben. Wird mit Doppel-M Rammstein geschrieben, obwohl Rammstein der Ort mit einem M geschrieben wurde. War ein Schreibfehler von Frontmann Till Lindemann, wie ich bei den Recherchen rausgefunden habe. War das denn, war die Band denn auch Thema bei den Zeitzeugen?
Tatsächlich ja. Also der Roland Fuchs hat ja, habe ich vorhin schon erwähnt, so eine Webseite, wo er seine Erlebnisse so ein bisschen aufgeschrieben hat und verarbeitet hat. Und der hat mir erzählt, dass er oft Nachrichten bekommt von Rammstein-Fans, die Rammstein googeln, auf seine Webseite kommen und dann zum ersten Mal auch mit dem Unglück irgendwie konfrontiert werden und hat wohl ganz, ganz viele Nachrichten bekommen. So, ach ja, krass, ja, die Leute wussten gar nicht, dass es passiert ist und viel Beileidsbekundungen. Ich meine auch, dass er mit manchen jetzt irgendwie auch befreundet ist. Also es ist ganz, ganz verrückt, was da passiert ist. Aber ja, ich meine auch, dass die Band es eigentlich abstreitet, dass das der Ursprung des Namens ist. Aber es ist, die hießen früher auch Rammstein 1988, ne? Also ja.
Es gibt auch den Song Rammstein, wo dann von einem Feuerball und genau, Feuer ja. Und so die Rede ist. Also
ja, also ich gehe mal davon aus, dass zumindest mal daran angelehnt ist oder aus Versehen sich inspiriert wurde.
Soll jetzt auch kein Bashing sein, ja, alles gut. Aber ja, also die Wahl. Aber
es war auf jeden Fall spannend. Auch dass eben diese, das fand ich einfach eine witzige Geschichte, dass diese Fans sich da melden plötzlich. Und ich hatte übrigens auch Bekannte, die mit denen ich geredet habe. Ah ja, hier, ich habe einen Podcast gemacht über Rammstein. Ah echt, ja, die Band. Finde ich auch cool. So, ja, nee, nicht die Band.
Du bist im Jahr 2022, auch als der Film rausgekommen ist, für deine wirklich, ich kann es nur betonen, herausragende Arbeit im Podcast ausgezeichnet worden. Also ich habe den Podcast gehört, verschlungen, muss ich sagen, auch das ein oder andere Tränchen verdrückt, bist mit dem ersten Platz des Kölner Recherchepreises ausgezeichnet worden. Was war das für ein Gefühl, nachdem du dich da jahrelang in diese Arbeit gekniet hast, wirklich bewegende Interviews geführt hast und dann wird diese Arbeit auch anerkannt?
Das war schon krass, auf jeden Fall. Also ich habe mich extrem gefreut. Also wirklich, ich habe auch nicht damit gerechnet, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe mich da auf diesen Preis noch so im Nachhinein irgendwie beworben. Ich habe den nämlich geschrieben gehabt, das ist nämlich eigentlich von der vom Kölner Stadtanzeiger unter anderem und einer Stiftung zusammen. Und da geht es eigentlich eher um Zeitungsbeiträge. Und ich habe dann einfach mal eine E-Mail hingeschrieben, hab gefragt, kann ich auch einen Podcast einreichen? Und die waren so, und die haben sich nicht gemeldet. Und die haben sich dann irgendwie, ich habe, glaube ich, nochmal nachgefragt, irgendwie so muss es gewesen sein. Und dann durfte ich ihn einreichen. Und da habe ich gedacht, ah ja, es geht eigentlich eher um Zeitungen und vielleicht kriege ich so einen kleinen Sonderpreis, wenn ich Glück habe oder so. Aber mit dem ersten Preis hätte ich nie im Leben gerechnet. Und ich habe mich so sehr darüber gefreut, wirklich. Einfach auch, weil das jetzt auch nicht nur für mich, sondern auch für die Betroffenen, weil es einfach nochmal eine Anerkennung oder nochmal eine Erinnerung an die ist und nochmal einfach Aufmerksamkeit auf das Thema gibt und auch auf die, für die Stiftung und alle, die eben da nochmal mehr Aufmerksamkeit bekommen haben.
Wusstest du denn vor der Preisverleihung, dass du gewinnst? Oder also ich war beim Radiopreis schon mal und da wusstest du halt nur, du bist nominiert.
Genau, so war es auch. Also okay. Ich wusste, genau, der Chefredakteur vom Kölner Stadtanzeiger hat mich angerufen und hat gesagt, dass ich gewinne. Doch, so war es. Er hat gesagt, dass ich gewinne, aber nicht welchen Platz.
Okay. Sozusagen.
Das habe ich dann erst vor Ort erfahren. Aber ich wusste schon, dass ich Preisträgerin bin. Da habe ich mich schon gefreut. Und als es dann auch noch der Erste wurde, das war...
Ja, wie war das? Erster Platz Rebecca Singer für den Rammstein-Podcast. Was geht da in einem vor?
Viel. Ja, ich war einfach extrem stolz und hab mich sehr, sehr, sehr gefreut und konnte es auch irgendwie gar nicht glauben. Ich kann es auch heute gar nicht glauben, dass ich dort war. Also ich durfte auch dann nach Köln fahren, um den Preis anzunehmen. Es kam auch einer der stellvertretenden Chefredakteure mit von der Rheinpfalz und es war dann so eine kleine Gala und man hat dann dort auch was sagen dürfen und so. Und es war schon cool, ich war da schon stolz und ich habe auch viel E-Mails und so von meinen Kollegen dann bekommen bei der Rheinpfalz, die dann mir nochmal gratuliert haben und so. Da habe ich mich schon wirklich sehr gefreut und genau.
Der Preis war ja auch dotiert und du hast ja ein gutes Sümmchen für den ersten Preis bekommen, hast aber nicht alles jetzt nur in Urlaube oder tolle, schöne Klamotten oder so gesteckt. Du hast 2000 Euro gespendet an die Stiftung Katastrophennachsorge im Kreis Kaiserslautern, die nach dem Unglück in Rammstein entstanden war. Das war für dich ein persönliches Anliegen, dass du gesagt hast, wenn ich da was gewinne, dann kriegen die was?
Ja, irgendwie hätte sich's falsch angefühlt, das zu behalten alles. Also natürlich habe ich auch einen Teil behalten und Urlaub gemacht. So ist es jetzt auch nicht. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das ja nicht, das Thema ist ja auch total krass. Und die ganzen Leute, die sich so viel Zeit für mich genommen haben und sich da vor das Mikrofon gesetzt haben und alles nochmal erzählt haben und so, das war mir einfach ein Anliegen. Und ich dachte dann, was gibt's, also wohin kann ich am besten spenden? Und da gibt's eigentlich nichts Besseres als jetzt diese Stiftung, die sich ja so einsetzt und wo ich auch mit Sibylle Jatzko gesprochen habe so viel. Und die haben einfach, machen ja auch eine total gute Arbeit. Und ich wollte da einfach auch was zurückgeben, auch für die Erfahrungen, die ich da machen durfte in der ganzen Zeit.
Bevor wir ganz zum Ende kommen, möchte ich mit einer ähnlichen Frage wie zu Beginn aussteigen aus unserem Gespräch. Jahrestag, 36. nach der Rammstein-Katastrophe. Wie würdigst du jetzt diesen Tag heute?
Also, wie gesagt, ich denke auf jeden Fall an die Opfer und an die Betroffenen und auch an alle, die damit zu tun hatten und die darunter leiden mussten und die vielleicht auch daraus gelernt haben, die sich damit beschäftigen. Und vielleicht trinke ich heute Abend ein Glas auf die. Auf jeden Fall werde ich viel an sie denken und hoffe einfach, dass es denen jedes Jahr ein bisschen besser geht an dem Tag. Und genau, bin in Gedanken auf jeden Fall bei ihnen.
Sagt Rebecca Singer, Redakteurin und Leiterin Content Development bei der Rheinpfalz mit ihrem ausgezeichneten Podcast. Und dafür bist du ja nicht nur von mir interviewt worden, sondern du hast auch schon andere Interviews gegeben.
Ja, ganz genau. Ich komme auch in einem Buch vor sozusagen, das der Österreicher Patrick Huber geschrieben hat über die Katastrophe von Rammstein. Das heißt, als der Tod vom Himmel stürzte. Und da hat er auch ganz viele Menschen, die mit dem Unglück irgendwie zu tun hatten, was drüber wissen, interviewt. Auch ähnliche Zeitzeugen wie die ich hatte, aber auch noch ein paar mehr. Und unter anderem hat er eben auch mich dann interviewt als Person, die sich eben auch viel damit beschäftigt hat. Und genau, das Buch gibt es inzwischen, glaube ich, sogar schon in zweiter Auflage. Er beschäftigt sich generell viel mit Katastrophen und hat da schon einige Bücher geschrieben, genau.
Also wer da auch nochmal nachlesen möchte, haben wir euch ebenfalls in den Shownotes verlinkt, genauso wie dein Podcast, Die Katastrophe von Rammstein. Kann ich nur wärmstens ans Herz legen. Wer noch nicht reingehört hat, sollte das dringend nachholen. Rebecca, vielen Dank, dass du da gewesen bist, dass du mein Gast gewesen bist und uns so tiefe Einblicke in dein zum Teil auch privates Seelenleben gegeben hast und in deine ganzen Recherchen. War ein sehr schönes Gespräch, wie ich fand, und darfst gerne wiederkommen. Vielen Dank, dass du da gewesen bist.
Ja, danke dir und danke für die guten Fragen.
36 Jahre Flugtagkatastrophe von Rammstein. Auf viele Fragen wird es wohl nie eine Antwort geben. Wir haben versucht, viele zumindest heute mal zu beleuchten. Ich würde mich sehr über euer Feedback zur heutigen Folge freuen. Schreibt mir einfach eine Mail oder per Instagram oder Facebook. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Da habe ich euch auch, wie gesagt, Rebeccas Podcast verlinkt. Und da, wo es geht, könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne eine Bewertung hinterlassen. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Liebe und macht's gut.
Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.